Amen, Dankeschön. Als ich mir Gedanken gemacht habe, worüber ich dieses Jahr so predige, hast du schon deine Standardthemen und so, worüber du vielleicht schon mal annähernd gepredigt hast. Man predigt ja nie, ist zweimal das Gleiche, aber irgendwie vielleicht manchmal doch. Und ich saß dann also auf meinem Sofa vor ein paar Wochen und plötzlich kam mir dieser eine Gedanke, der mir ziemlich Angst gemacht hat. Ja, und zwar hat Gott gesagt, erzähl die und die Dinge und erzähl vor allem, was habe ich in dieser Situation gemacht, wo habe ich eingegriffen. Ja. Und ich nehme mich heute ein bisschen mit rein und zwar in etwas, was uns auch alle verbindet, nämlich ist es die Geschichte, die du hast, die Geschichte, die ich habe. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, was das Teil hier vorne macht, ob das Deko-Team jetzt irgendwie neue Töpfe verteilt hat oder so. Aber ich möchte mal was veranschaulichen heute und das Ding ist echt schön, aber wir müssen leider einfach das Teil mal kaputt machen. Und jetzt sieht es so aus wie dein Leben manchmal, ja. Topf ist kaputt. Und für manche reicht es vielleicht noch nicht. Da sieht es dann so aus. Und zwar, wir unterhalten uns heute über ein Thema, was ich mal genannt habe, der Scherbenhaufen deines Lebens. Ja. Und zwar geht es um Situationen, in denen du total versagt hast, beziehungsweise jetzt geht es in Situationen darum, wo ich versagt habe. Ja. Und wo ich mir überlegt habe, hey, was waren die Dinge, wo es nicht lief im Leben? Ja. Weil ich glaube, wir brauchen auf dieser Welt mehr authentische Christen, die zugeben, dass in ihrem Leben eben nicht alles läuft. Und dass die Herrlichkeit, die Gott uns hier verspricht, dass sie eben nicht jeden Tag da ist, ja, sondern dass manchmal auch ganz viel Scheiße da ist. Und ganz viel Dinge, die schlecht sind, die dir wehtun, ja, eben dieser Scherbenhaufen. Und vielleicht ist es was in deiner Vergangenheit passiert ist. Ich möchte jetzt schon sagen, ich glaube, es gibt Dinge, die hast du vergraben, dass du einfach diese Scherben genommen hast, gesagt, ich kann es nicht mehr fixen und ich vergrabe es mal im tiefen Garten meiner Seele, mache Erde drüber und versuche einfach nicht mehr dran zu denken. Und ich möchte dir Mut machen, dass du heute Gott daran lässt. Ja. Und ich weiß nicht, was dir bei so einem Scherbenhaufen einfällt, aber Fakt ist, ich kann es nicht mehr hinbiegen. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das kann. Ich bezweifle, dass es jemand wieder so flicken kann, dass es annähernd nach dem aussieht, wo es herkommt. Und ich glaube, in ausweglosen Situationen brauchen wir einen Gott, der eben einen Ausweg hat, der dir hilft und der dir beiseite steht. Und ich möchte zum ersten Punkt in meine Geschichte reinspringen, mit der größte Scherbenhaufen in meinem Leben. Der hat angefangen, als ich mit 11 Jahren saß ich am Laptop von einem Schulfreund, hat mir das geschenkt bekommen. Und als ich so die Dateien durchsucht habe nach irgendwas anderem, bin ich auf einen Ordner gestoßen mit Bildern. Und zwar waren da 3 Bilder von nackten Frauen. Ja. Und dieser eine Moment in meinem Leben war der Beginn dann von einer Sucht, die in Pornografie geendet hat oder dann zu Pornografiesucht wurde, die mich viele Jahre von meinem Leben begleitet hat. Und ich möchte dir nicht erzählen, so jetzt Gott hat mich davon freigemacht und jetzt ist wieder alles gut. Und jeder, der mit diesem Problem hat, sagt, ja, aber wie war es denn wirklich? Ja, was ist denn passiert? Ja, oftmals hörst du so ein Zeugnis und dann kam Gott in mein Leben und dann war wieder alles gut. Ja. Und dann gehst du nach Hause und denkst so, ja super, was bringt mir das jetzt? Ja, weil in meinem Leben kam auch Gott, aber es war nicht von heute auf morgen alles gut. Ja. Und bei mir war auch nicht alles gut. Mit diesen Bildern kamen dann ganz schnell auch Videos. Damals war das Internet dann auch gerade im Kommen. Ja, du konntest dann irgendwann innerhalb von 2 Klicks konntest du auf jede Seite kommen im Internet. Und mir ging es damals innerlich total dreckig. Die natürliche Reaktion war, ich habe mich einfach zurückgezogen. Ich habe es niemandem erzählt. Und mit 12 Jahren, so ein knappes Dreivierteljahr später, sind wir mit dem Auto vorbeigefahren an so einem Punkt. Und ich habe damals gesagt, Gott, das mit dir, das funktioniert nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich guck mir mein Leben an, mir geht's dreckig. Ja, ich denke mir, warum lebe ich überhaupt? Ja, ich habe mir gesagt, ich krieg's dann nicht auf die Rille. Ja, ich wusste, dass das nicht gut ist, dass dich kaputt macht. Aber es war eben so ein Zwang, ja, wo ich gesagt habe, ich komme da auch nicht raus. Ja, und Gott hat mir irgendwie nicht geholfen, beten hat nichts gebracht damals. Ja, und ich habe dann zu Gott gesagt, Gott, lass mich in Ruhe. Ja. Und ein Jahr später sind wir genau an diesem Punkt wieder vorbeigefahren. Und in diesem Moment habe ich mich an diese Entscheidung erinnert, die ich damals getroffen habe, wo ich gesagt habe, Gott, bitte nicht mehr. Ja. Und in diesem Moment bin ich innerlich zusammengebrochen, weil ich gemerkt habe, dieses Jahr, wo ich gesagt habe, scheiß auf Gott, war mit das schlimmste Jahr von meinem ganzen Leben. Ja. Die Dinge liefen, wen überrascht, es liefen nicht besser. Ja. Auch ohne Gott hat es nicht funktioniert. War einfach alles Kacke, ja, damals. Und ich habe dann damals angefangen, Hilfe zu suchen. Ja. Ich habe dann mit meinem damaligen Leiter gebetet, bei den Pfadfindern, am Lagerfeuer abends und so. Und ich dachte, hey, komm, jetzt ist raus, ja, jetzt ist wieder alles gut. Und das Problem ist halt, mit so einem Gebet ist es meistens nicht gut. Ja, weil jeder von euch, der schon mal irgendwie in der Sucht gefangen war, der weiß auch, ein Gebet kann dich befreien. Ich glaube an diesen Gott, der das tut. Und ich habe es auch schon von vielen Menschen erlebt. Aber in meiner Situation war es auch eben nicht so. Ja. Und es begann so einen Run von zu fünf verschiedenen Leuten eben, aber die einfach immer mit so einem Gebet dich abgespeist haben. Ja. Und in mir ist eine total große Enttäuschung gewachsen, weil ich habe gesagt, hey, die Leute, die fragen nicht mal mehr zwei Wochen später nach, wie geht's dir denn damit? Ja. Du hast ihnen das offenbart, was das Verletzlichste war, was du damals hattest, ja, irgendwie das Beschämendste, was jemals passiert ist in deinem Leben, und die fragen nicht mal nach. Ja, du triffst sie zwei Wochen später und alles ist High Five und so. Und das hat dazu geführt, dass ich mich eben zurückgezogen habe, gesagt, okay Gott, Menschen bringst doch nicht. Ja. Und ich erzähle dir das, weil ich weiß, dass hier viele Menschen sind, denen es genauso geht. Du bist jemand gegangen, du hast dich offenbart, du hast gebetet und vielleicht war auch in dieser Situation auch alles gut. Du hast Befreiung und Heilung erfahren, aber zwei Tage später war es halt dann nicht mehr gut. Ja. Und wir müssen uns darüber unterhalten, wie funktioniert es denn dauerhaft? Wie kommst du aus Magersucht raus? Wie kommst du aus generell Süchten raus? Ja, wie legst du schlechte Verhaltensweisen ab? Wie hörst du auf, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun willst? 2008 kam ich dann mit meiner damaligen Freundin zusammen. War für mich so Liebe auf den ersten Blick. Ich habe auf einer Burg Gitarre gespielt, wo wir mit dem Pfadfinder unterwegs waren. Sie lief im Treppenhaus vorbei und da hat es irgendwie gefunkt. Ja. Und wir waren damals noch relativ jung, 16 Jahre alt waren wir damals. Und so ein Dreivierteljahr später waren wir auf so einem Camp und da kam eben dieses Thema auch zur Sprache. Und ich habe es ihr dann bekannt, gesagt, ich habe da auch ein richtiges Problem mit. Und sie hat mich nicht gleich auf den Mond geschossen, was ich krass fand, sondern wir haben uns dann bei einem Ehepaar Hilfe gesucht. Das war aber auch nicht so der Burner, weil das Problem war ein bisschen immer, dass in unserer Beziehung war immer ich derjenige, der Schuld hat. Ja, weil ich habe ja am meisten Scheiße gebaut. Und so zieht sich das halt dann irgendwie durch und ist irgendwie nicht gut. Ja. Ehepaar Nummer 1 konnte uns nicht helfen, Ehepaar Nummer 2 waren unsere Hauskreisleiter damals, die haben uns sehr gut geholfen. Aber es hat immer noch nicht diesen Schritt bei mir irgendwie bewirkt in Freiheit. Ja. Ich sage immer noch, habe immer noch gesagt, hey, ich bin davon abhängig. Ich kann es nicht, ich raff's nicht. Ja. Dann machst du irgendwelche Listen, du versuchst hier Kindersicherungen zu installieren und so weiter, aber das Problem ist, dass dein Grundproblem sich dabei nicht gelöst hat. Ja, weil wenn du immer nur an diesen Auswirkungen von etwas kämpfst, wird sich dein Grundproblem nie lösen. Ja. Und irgendwann nach der Bibelschule, dann war 2011, 2012 der Bibelschule, und nach dieser Bibelschule wusste ich dann, hey, also dort wurde es auch nicht besser. Wir hatten dort im Klassenraum einen Computer stehen, wo wir freien Internetzugang hatten. Also ziemlich schlecht, ja. Und danach wusste ich dann irgendwann, hey, du musst mit deinen Eltern klar Schiff machen, ja. Und ich hatte kein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich würde auch nie sagen, dass es irgendwie richtig kacke war oder so. Aber es war eben immer dieses Geheimnis, das da war und sie wussten es eigentlich auch schon, aber das eben unausgesprochen war. Und ich habe das dann so gemacht, weil ich Schiss hatte. Ich habe meinem Vater einen Brief geschrieben und habe ihn den auf den Schreibtisch gelegt. Und das Problem war, er hat ihn nicht gefunden. Ja, und es vergingen 2 Wochen und er lag immer noch in dieser Ecke. Ja, und ich habe ihn wieder weggenommen und dachte, scheiße Gott, ich hab alles versucht. Ja, und ich kann doch nicht einfach auf den Zug gehen mit ihm reden. Und ich habe den Brief dann nochmal neu geschrieben und dann nochmal direkt in die Mitte auf den Schreibtisch gelegt, als ich wusste, er hat am nächsten Tag Homeoffice. Und dann war es erstmal raus. Ja. Und dieser Moment, wo ich dann mit meinen Eltern gesprochen habe, war mit einem Moment, wo ich gespürt habe, jetzt bist du auf einem Weg, der in Freiheit reinführt. Ja. Weil bei der ganzen Sache habe ich auch meine Eltern massiv belogen. Ja, du baust immer so zwei Welten auf. Ja, und die eine Welt ist eben, dass du jeden anlügst und versuchst, deine Geschichte aufrechtzuerhalten. Und mein Vater hat dann gesagt, hey, richtig gut, ja, und ich habe drei Leute, die dir helfen können. Die erste Person, die wohnt in Stuttgart, also in der Nähe von da, wo wir damals gewohnt haben. Die zweite Person wohnt in München, schon mal 200 Kilometer weiter weg. Und die dritte Person wohnt 400 Kilometer weiter weg in Schwelm. Ich so, wo ist Schwelm? Keine Ahnung. Ja. Die dritte Person war Andreas. Ich kannte Andreas damals noch nicht. Wir haben uns einmal auf der Bibelschule getroffen, als er da war für ein CD-Recording, hat gesagt, hallo, ich bin Andreas, ich kenne deine Eltern. Ich so, ah ja, okay, hallo. Und dann, tschüss, ne? So war unsere erste Begegnung. Und ich kann dir nicht sagen, was die Ausschlaggebende war. Ich würde sagen, es war Leitung von Gott. Aber ich habe damals gesagt, okay, ich nehme Andreas. Und muss dazu sagen, mein Vater hat auch gesagt, du kriegst mein Geschäftsauto, also musst auch nichts zahlen für den Sprit und so weiter. Das, was ich investiert habe, war dann eben jeden Monat oder später jeden zweiten Monat ein Treffen von 3 Stunden mit Andreas, für das ich dann jeweils 8 Stunden Auto gefahren bin. Und warum habe ich das damals gemacht? Ich habe es damals gemacht, weil ich gesagt habe, okay Gott, ich habe schon so viel versucht, warum nicht auch noch das? Ja, warum setze ich nicht einfach jeden Monat ins Auto, fährst 4 Stunden hoch, ja, manchmal um 5 Uhr morgens los und versuchst, ob nicht Andreas dir helfen kann. Ja. Und das, was mich fasziniert hatte damals, war, dass Andreas ist nie mit einer Konfrontation begegnet, so was hast du für eine Scheiße gemacht, sondern hat gesagt, hey, es gibt einen Gott, der dir daraus helfen kann. Ja. Und wir setzen uns gemeinsam hin und wir gucken, wo die Sache herkommt. Ja. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo jemand gesagt hat, hey, für deine Sucht, die als Auswirkung, musst du an die Ursache ran. Ja. Und diese Ursache lag bei mir in verschiedenen Dingen. Eine Sache war, dass ich mich einfach damals total einsam gefühlt habe. Ja. Meine Eltern wir sind 4 Jungs, ich habe noch einen älteren Bruder und der ist 2,5 Jahre älter. Und danach hatten meine Eltern eigentlich eine Tochter bekommen, die bei der Geburt gestorben ist. Dann kam ich und dann noch meine 2 jüngeren Brüder, die auch relativ nah beieinander sind. Und ich konnte es nicht beschreiben, aber ich habe damals immer so gespürt, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Und als mit 12 Jahren dann uns unsere Eltern erzählt hatten oder mir dann, dass wir eigentlich noch eine Schwester bekommen hätten, wusste ich in dem Moment, okay, das war's. Ja, ich habe irgendwie immer gespürt, da fehlt was. Und das war eben dieses fehlende Kind. Und dadurch war der Abstand zu meinem Bruder relativ groß, nach oben hin. Meine 2 kleinen Brüder haben immer zusammen gespielt. Und ich war halt irgendwie in der Mitte. Ja, und habe dann eben einfach, ich stand oft am Fenster, habe rausgeguckt und dachte, ja, was ist mit mir? Ja. Und im Laufe von 4, 5 Jahren, bei Andreas jeden Monat, ja, haben wir uns so nach und nach an die Ursachen rangearbeitet. Ja, und das ist dieser Punkt, den ich dir heute mitgeben will. Manchmal müssen wir außergewöhnliche Dinge tun, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erreichen. Ja. Und es reicht vielleicht manchmal nicht zu sagen, okay, Gott, befreie mich. Ja. Und ich glaube daran, dass Gott es tun kann. Ich glaube auch, dass Gott in einem Moment von Drogen freisetzt und von all den Dingen, die nicht geplant waren für dein Leben. Aber oftmals ist es eben dieser Prozess. Und ich möchte auch sagen, warum dieser Prozess so wichtig war. Ja. Wäre dieser Prozess nicht zustande gekommen, wäre ich heute nicht hier. Ja. 2012 war es dann so, oder 13 war es, egal. Meine Freundin wollte unbedingt mal mit zu Andreas. Sie hat gesagt, sie will den Typ mal kennenlernen, zu dem du da immer hinfährst. Und das war erstes Treffen, wo sie kurz dabei war. Und dann das zweite Treffen war im Dezember danach. Es ging 6 Stunden lang und das Ergebnis davon war, dass wir unsere Beziehung beenden. Das war die längste Heimfahrt meines Lebens. und warum? Weil wir gesagt haben, okay, hier ist ein Punkt erreicht, wir können nicht weitermachen. Wir streiten uns eigentlich nur noch und wissen nicht genau, warum. Es sind so viele Punkte da, wo wir sagen, hey, es läuft eigentlich gar nicht. Sie hat gesagt, du machst zu viel Ranger und ich unterstütze es eigentlich gar nicht. Ja. Und 3 Monate vorher hätte ich noch Brief und Siegel gegeben, dass ich die Frau heirate. Ja. Und irgendwie krass. Ja. Wir haben damals übrigens gesagt, wir machen hier einen Punkt. Und ob es ein Komma wird, ja, also ob die Beziehung Bestand hat, das entscheiden wir in einem Jahr, wenn wir nochmal zusammenkommen. Wir haben uns ein Jahr später getroffen und es war interessant, ja, weil wir haben uns darüber ausgetauscht und wir konnten es beide noch so sehen, dass eine Beziehung für uns beide nicht mehr vorstellbar ist. Aber sie hat nach diesem Jahr zu sehr vielen Dingen zugestimmt, wo sie noch gesagt hat, ein Jahr vorher, nee, du bist schuld. Ja, gesagt, ich bin schuld. Und es war irgendwie krass zu sehen, wie dieses Treffen irgendwie nochmal total Heilung bei mir auch bewirkt hat, zu sagen, okay, ich bin nicht wütend, sondern ich spreche auch die Vergebung wieder zurück, die sie mir zugesprochen hat. So viel zum guten Beenden von Beziehungen übrigens. Ja. Keine WhatsApp und bin weg und verpiss mich. Ja. So läuft es heute. So läuft es heute. Und es ist schlecht. Und das war so das erste, die erste Story, die mein Leben echt massiv beeinflusst hat. Und ich sagst, okay, wie sieht es jetzt aus? Ja, man will ja immer auch genau wissen, wir Deutschen so, wie sieht es jetzt aus? Ja. Und ja, ich würde sagen, ich lebe ein Leben in Freiheit, ja, aber ich lebe auch ein Leben, das ständig in Versuchung gerät. Zum Beispiel, wenn du dir irgendeinen Film anschaust und da kommt eben so eine bestimmte Liebesszene, da muss überhaupt noch mal nicht Sex im Spiel sein. Ich muss aufpassen, dass mein Hirn da nicht Klick macht und du 30 Sekunden später auf irgendwelchen Seiten unterwegs bist, die nicht gut sind. Ja, das funktioniert innerhalb von Sekunden und das ist der Moment zum Beispiel, wo ich entweder laut schreien muss, Jesus, hilf mir jetzt, ja, oder aufstehen muss und einfach gehen. Ja, wenn du viel Homeoffice machst, wie ich, Studienarbeiten am PC schreibst, da ständig dran sitzt, bist du da dauerhaft gefährdet. Ja, aber ich weiß jetzt, wie ich damit umgehe. Ich weiß aber auch, dass wenn es wieder passiert, ich einfach zu Gott gehen kann und sagen, Gott, es tut mir leid. Ja, und Gott ist mit seiner Vergebung da. Warum? Weil Gott immer wieder neu vergibt. Ja, und Gott vergisst deine Schuld, steht in der Bibel drin. Das Problem ist meistens nur, du vergisst deine Schuld nicht. Ich vergiss meine Schuld nicht. Du sagst immer, Gott, was war gestern? Guck mal. Und Gott sagt, ja, was war gestern? Nix. Ist weg. Es ist weg. Okay? Dieser eine Moment, es ist weg und das möchte ich dir heute mitgeben. Diese Schuld von da, wo dir Gott vergeben hat, weil du ihn um Vergebung gebeten hast, sie ist weg. Sie ist weg. Und es gibt sie nicht mehr. Ich möchte ein zweites Beispiel erzählen. Das ist das Lieblingsverkehrszeichen von mir. Das heißt, alles aufgelöst und das Gas geben, so viel du willst. und wir hatten es übrigens gestern drum, dass ich seit einem Jahr nicht mehr 200 gefahren bin. Und für mich ist es ein Schmerz. Für andere denken sich, hey, warum sollte man jemals 200 fahren? Aber ich habe kein Auto mehr, das so schnell fährt. Gut, ich habe mit 17 habe ich meinen Führerschein gemacht, 17,5. Und habe damals dann geguckt, okay, wie sieht's aus? Was macht der Bußgeldkatalog, wenn du zu schnell fährst? Weil es gibt ja auch so Nachschulungen und so weiter. Und ich habe festgestellt, 20 zu schnell, nicht schlimm, 35 Euro. 21 zu schnell, schlimm, Punkt, 70 Euro und Nachschulung, die ersten 2 Jahre deines Führerscheins. Und also habe ich die logische Schlussfolgerung von mir, die eigentlich ziemlich dumm ist, 20 zu schnell immer. Ja. So, und so fährst du also durch die Gegend und es hat nach meinem 18. Geburtstag, weil vorher musst du ja schön mit Mama und Papa fahren, da fährst du eh nicht so schnell, und dann 18 drück drauf, Vollgas. Ja. Und es hat nicht lange gedauert, vielleicht 4 Wochen, da wurde ich geblitzt. Und auf dem Tacho stand 23. Und jeder von euch weiß, das ist richtig knapp. Du kriegst 3 km/h Toleranzabzug und dann haut die Strafe rein. Und dein Tacho geht auch nicht genau, vielleicht, also im Optimalfall sind 7 km/h, die du schneller fahren kannst, anstatt dass du gemessen wirst. Und ich sage euch, es waren die längsten Wochen meines Lebens, wo ich auf diesen Kackbrief gewartet habe, wo drin stand, wie schnell ich gefahren bin. Das war das Auto von meinem Vater, also kam es auch an meinen Vater, der Brief, wie viele andere auch danach. Und dieser Brief kam und es waren 20 zu schnell. Es waren 20 zu schnell. Also 1 km/h mehr und ich wäre weg vom Fenster gewesen, Nachschulung und die ganze Kacke. Und ich so, Gott, danke. Ja, es war diese Zeit, wo du dann betest, Gott, gab trotzdem vielleicht eventuell Gnade mit mir. Ich habe echt Mist gebaut und ja. Und hey, wie ist es bei uns, wenn wir Mist bauen? Ja, richtig, wir machen es wieder, okay? Und ein halbes Jahr später wurde ich mit 44 zu schnell geblitzt, ja. Ich habe meine Freundin auf dem Camp besucht, bin nachts zurückgerast um 2 und dann gib ihm, komme, was wolle und so. Und dieser Brief kam und ich habe auch die Strafe bezahlt, ich habe Fahrverbot gehabt und ich habe einen Punkt bekommen, aber was nicht kam, war dieser Brief zur Nachschulung. Weil dieses System in Deutschland von Nachschulung und Bußgeld hängt nicht zusammen, weil diese Nachschulung ist dein Ortsverband, der das vorbeischickt und der weiß nicht zwingend von deinem Blitzer im anderen Kreis. Systemlüge im deutschen Gesetz. Ich habe sie ausgenutzt oder ausnutzen dürfen oder einfach nichts gemacht. Ja. Und dieser Brief kam nicht und es war quasi dieser zweite Warnschuss von Gott zu sagen, okay, jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt, mal langsamer zu fahren. Und wer von euch errät, richtig, hat gehalten 2 Wochen. Ja. Danach wieder Vollgas und ein halbes Jahr später nochmal 44 zu schnell. Ja. Und diesmal kam natürlich der Brief und ich musste eine Nachschulung machen. Ich habe alles mitgenommen, was ging. Als ich eine Nachschulung hatte, dann hast du ja vier Jahre Probezeit. Und wenn du dann nochmal, dass du nochmal einen A-Verstoß haben und wenn du dann nochmal einen A-Verstoß hast, bist du richtig am Sack. Und ich habe alles mitgenommen, was ging. Ja. Und was will ich dir damit sagen? Es gibt Entscheidungen in deinem Leben, die haben eine richtig negative Konsequenz und die haben eine Auswirkung. Wer wie damals zu sagen, okay, dann fahre ich halt 20 zu schnell. Ja? Weil immer da, wo du ans Limit gehst, gehst du halt manchmal auch drüber. Ja? Wenn wir uns über Themen unterhalten von, hey, ich teste doch nur mal Drogen aus, ich probiere es nur mal, ich fange mal mit Kiffen an. Jeder, der nachhaltig süchtig ist nach Drogen, sagt dir, Kiffen ist Einstieg, ja? Und danach geht es richtig ab. Immer wenn du dich an diese Grenze wagst, zu sagen, hey, ich teste es nur mal aus, ja, erst ab 21 zu viel, kommt es dicke. Dann ist oftmals eben so, dass du diese Grenze überschreitest und dass es eben dann doch dicke kommt. Und ich habe es nicht genau ausgerechnet, weil es einfach nicht mehr nachvollziehbar war, aber ich habe roundabout 7.000 bis 8.000 Euro nur für Strafzettel gelassen, die ersten 4 Jahre von meinem Führerschein. Ja. Und ich bin heute noch dankbar, wenn ich nur 2-mal im Jahr geblitzt wird. Ja. Weil es mir einfach schwerfällt. Ich fahre eine Baustelle rein, wo 80 ist, fahre 100. Außer ich sage mir, nein, es ist 80. Ja? Warum? Weil ich damals diese Entscheidung getroffen habe und diese, hey, mir doch egal, ich gehe drüber. So ein Moment, wo es irgendwann mal einen Klick gemacht hat, war, wo ich Reifen für meinen Golf besorgt habe, bin mit meinem Vater seinem Geschäftswagen über die Autobahn gebrettert und ich hatte die glorreiche Idee, wenn du auf dem Hinweg schaust, dass links keine Blitzer sind, dann kannst du rückzus mit 180 überall durchfahren, egal wie schnell da ist. Ja. Und das war dieser Moment, wo ich dann mit 180 durch die 80er-Baustelle zurückgerast bin, also es war kein Verkehr, ja, aber trotzdem irgendwie bescheuert, wo es irgendwie so in mit Klick gemacht hat und dachte so, eigentlich ganz schön bescheuert, was du gerade machst. Ja. Aber die Momente hat es noch so gefühlte 5000 Mal gebraucht, ja, bis es dann funktioniert ist. Eine andere Story hat auch was mit Autos zu tun. Ich muss mich ein bisschen quälen, aber ihr überlebt es. Und zwar habe ich einen Golf 2 gekauft und es sind nur 9 Stück davon von meinen Autos. Einmal hatte ich einen Range Rover auch vor einem halben Jahr. Und ich habe damals mir ein Auto gekauft, wenn es kaputt war, kam als nächste. Und im Schnitt so alle 6 Monate. Und irgendwann hatte ich 3 Autos vor der Tür stehen und alle liefen nicht mehr. Ja. Und es war dieser Moment, wo Gott zu mir gesprochen hat und gesagt, Joni, wie sieht's aus? Ja, ne, nicht so geil, oder? Ja. Und ich habe irgendwie so gemerkt, okay, ich bin total habsüchtig geworden, ja, weil du willst irgendwie immer das nächste Modell. Es sind auch viele Sondermodelle dabei, wenn ihr euch auskennt, da ist ein GTI dabei, ein Golf Country, ein Golf Synchro, also mit Allrad und so weiter. Ja, und ich habe mir einfach immer das nächste besorgt, ja, und ab und zu auch einen verkauft, ab und zu auch auf den Schrott geschoben. Und irgendwann kam Gott und hat gesagt, hey, du bist auch ohne Autos glücklicher. Ja. Und da habe ich abgebaut, habe ein Auto auch meinem Freund und Ehepaar geschenkt. Es lief sogar ein Jahr bei ihnen. Und hatte dann nur noch meistens eine Karre. Und Gott hat sich dazugestellt. Ja. Ich habe das Auto links unten verkauft und habe den Range Rover in der Mitte verkauft für fast exakt das gleiche Geld. Ja. Obwohl es eigentlich unmöglich ist, für 2.000 Euro so einen Range Rover zu kaufen, insbesondere der noch 30.000 Kilometer fährt, ohne Probleme. Ja. Und danach habe ich ihn wieder verkauft für 600 Euro weniger, obwohl er Dellen hatte, obwohl alles kaputt war eigentlich. Ja. Also Gott hat sich da auch dazugestellt, wenn du irgendwie auch safe unterwegs bist. Und ich möchte heute zum Abschluss 5 konkrete Punkte mitgeben, die dir helfen zu sagen, okay, ich habe meinen Scherbenhaufen hier am Start und es läuft nicht, ja, und ich will da rauskommen. Die dir helfen zu sagen, ich will authentisch sein, die dir helfen, Gott zu begegnen. Das erste ist, offen für Hilfe zu sein. Du musst wissen, dass du deinen Scherbenhaufen nicht selber reparieren kannst. Du wirst es versuchen, du hast es auch vielleicht schon versucht, aber jeder, der es schon versucht hat, der weiß, funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Wir brauchen so oft eine übernatürliche Hilfe von Gott, damit es funktioniert und unser Scherbenhaufen eben wieder ganz ist. Du brauchst in deiner Situation jemanden, zu dem du gehen kannst und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich muss mal mit jemandem reden. Und vielleicht sind es nicht die 4 Jahre Meetings wie bei mir, die du brauchst, aber lass heute den Tag sein, wo du den Schritt machst, zu sagen, hey, ich gehe zu jemandem und ich brauche Hilfe. Und hey, wir haben eine Gemeindeleitung, die außer mir aus den 4 mit besten Beratern besteht, die du haben kannst, Seelsorger und whatever. Ja. Die haben alle eine Top-Ausbildung, kann ich dir uneingeschränkt empfehlen. Du bist eine Top-Situation oder Voraussetzung für das. Und ich möchte sagen, Herr Jesus, ich komme genau, um dich in dieser Situation zu erretten. Jesus kam nicht, um deinen ganzen Topf mit Erde zu füllen oder sonst irgendwas, sondern er kam, um diese Scherben wieder zusammenzusetzen, um was neu zu machen, was kaputt ist. Ja. Jesus hat in meinem Leben so viel neu gemacht, was einfach kaputt war. Der zweite Punkt ist vergeben und vergessen. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, aus der Apostelgeschichte, da steht drin, welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals, wir sind doch der Sünde gestorben. Wo können wir noch da länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind auch daher mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche, herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wer seinen Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wenn wir auf unsere Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir nun verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Und hey, was sagt diese Bibelstelle aus? Sie sagt aus, wenn du Jesus in dein Leben annimmst, wenn du dich taufen lässt, ja, dann bist du durch Jesus gerettet, weil Jesus für deine Schuld, für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Ich möchte noch ganz kurz noch mal sagen, was Sünde bedeutet. Sünde kommt aus dem Griechischen von Metora und das heißt so viel wie sein Ziel verfehlen. Das ist ein militärischer Begriff. Und Sünde kannst du quasi auch mit Zielverfehlung übersetzen und dadurch werden viele Dinge ganz klar. Ja, zum Beispiel zu sagen, okay, wenn ich jemanden belüge, dann verfehle ich das Ziel, mit ihm in einer guten, ehrlichen Beziehung zu leben, wie Gott uns geschaffen hat. Ja, das meine ich mit dieser Zielverfehlung. Und was passiert nun also? Du nimmst Jesus in dein Leben an und du lässt dich taufen, so als Start von einem Jüngerschaftsprozess. Warum taufen? Jesus sagt, hey, wenn du dich taufen lässt, dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Unabhängig davon kann es auch schon vor der Taufe passieren, um auch biblisch korrekt zu sein. Und du machst es nochmal fest vor der sichtbaren Welt, dass du zu mir gehörst. Und vielleicht ist ein Schlüssel für dich, dein Scherbenhaufen auf ein nächstes Level zu bringen oder zu sagen, ich gehe das an, zu sagen, ich lasse mich taufen. Ja, und zu sagen, Gott, ich will die ganze Sache mit dir machen. Und wenn wir dann errettet und getauft sind, sagt die Bibel hier, dass dann nicht mehr Sünde in uns regiert, sondern Gott und damit auch die Freiheit. Und jetzt sagst du, okay, ich habe mich taufen lassen und ich habe mich auch mit 18 taufen lassen und danach war die Kacke aber nicht weg. Habe ich immer noch Mist gebaut, ich lüge immer noch, ich mache immer noch Zeug, was nicht gut ist. Ja. Und was wir uns hier verdeutlichen müssen, ist zu sagen, okay, du lebst immer noch in dieser Welt, du bist noch nicht im Himmel, ja, wo Sünde nicht mehr existiert, sondern du bist eben noch in dieser Welt, auch noch in deinem Körper. Und du hast aber die Herrschaft abgegeben von Sünde, ja, indem Jesus in dein Leben kam. Und was machst du dann also ganz konkret, zu sagen, okay, wenn ich irgendwie wieder Mist baue, zu sagen, okay, Gott, ich habe gerade wieder Mist gebaut, mir irgendeinen Mist reingezogen, aber Gott, eigentlich sollte deine Freiheit in mir herrschen, deine Reinheit, deine Liebe, deine Vergebung. Und ich will jetzt, dass es wieder geändert wird. Und alles, was mich getrennt hat, nimm es weg jetzt von mir. Und dann machst du dir wieder bewusst, okay, Gott herrscht eigentlich in meinem Leben, du nimmst deine Vergebung an und dann ist diese Sache bereinigt. Weiter unten steht auch noch drin, dass wir dann keine Werkzeuge des Unrechts mehr sind. Finde ich auch hochspannend, ja, zu sagen, hey, mach dir bewusst, du bist kein Handlanger vom Bösen mehr. Ja, du bist niemand, der Kacke in die Welt streut, sondern der Leben bringt, nämlich das, was Gott hat. Und das ist mein dieser Herrschaftswechsel von dem, dass du Jesus annimmst in deinem Leben. Und ich möchte dir Mut machen, in Versuchungen angesichts von deinem Scherbenhaufen zu Gott zu gehen und zu sagen, es tut mir leid, Gott, und ich habe vergessen, dass du eigentlich in meinem Leben regierst. Ja? Und ich habe gerade wieder dem Teufel geglaubt, ja? Hat gesagt, hey, komm, mach's doch einfach, nicht so schlimm. Vergeben und vergessen hat eng was miteinander auch zu tun. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Gott sagt in Apostelgeschichte, kehrt also um und wendet euch dem Herrn zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Und diese Schuld, die ist weg. Ja, er löscht diese Schuld aus, steht hier drin. Gott löscht die Schuld aus. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns auch gegenseitig so behandeln. Hey, wie oft erlebst du es, jemand kommt zu dir und sagt, bitte ich um Entschuldigung, aber du merkst irgendwie in mir, boah, ich habe ihm was vergeben, aber irgendwie jedes Mal, wenn du siehst, ist noch so ein Groll da. Und hey, mach dir bewusst, diese Schuld ist ausgelöscht. Ja, und zu sagen, ich vergebe dem anderen bedingungslos und ich vergesse es auch wirklich. Ja. Du kennst vielleicht so ein paar Leute, du weißt genau, du hast sie um Vergebung gebeten, aber in der richtigen Situation holen sie dieses Messer wieder raus und rammen es dir direkt in den Bauch. Ja, weil sie es eben nicht vergessen haben. Und auch Dinge, die dir vielleicht, wo du dir selber weh gemacht hast und sagst, hey Gott, boah, es kommt mir jedes Mal hoch. Ja. Mach dir bewusst, dass Gott es vergessen hat. Und dass es nicht mehr existiert, dass es keinen Anspruch mehr aus deinem Leben hat. Der dritte Punkt ist authentisch. Und ich habe es mal steil formuliert und gesagt, mach dir nichts vor und anderen auch nicht. Ja, Ende vom Lied. Und es ist einfacher gesagt wie getan. Ja, weil authentisch zu leben heißt eben zu sagen, mein Leben läuft auch manchmal nicht gut. Ja, und es läuft auch manchmal sogar richtig beschissen. Ja, richtig beschissen. Ja. Sagst vielleicht, okay, was du erlebt hast, sind Peanuts, gebe ich dir recht, wenn ich deine Geschichte höre vielleicht. Aber ich glaube, wir brauchen Leute, die dazu stehen und zu sagen, hey, du musst nicht der ganzen Welt gleich deine Fehler offenbaren oder bei Facebook posten, hab heute das gemacht, war kacke oder so. Ja. Aber in den richtigen Momenten bereit zu sein, zu sagen, ich gebe mein Zeugnis weiter, zu sagen, Gott hat in meinem Leben eingegriffen und er ist real. Auch wenn es Dinge waren, die nicht gut sind. In der Bibel steht drin, dass die Wahrheit dich frei machen wird. Und wenn ich dir eins sagen kann, dass es stimmt, dann ist es das. Ja. Die Wahrheit macht dich frei. Solange du es unter dem Deckel hältst, die Schmerzen, die Verletzungen und all das, was damit zusammenhängt, mit deinem Scherbenhaufen, wird es dich nicht frei machen, sondern binden in einer Art und Weise, die nicht gut ist. Und wo Gott dich davon befreien will. Kommen zu Punkt Nummer 4 und den habe ich mal genannt, immer wieder neu. Was meine ich damit? Ich habe es schon gesagt, aber ich will es dir nochmal als Punkt mitgeben, immer wieder neu zu Gott zu gehen und ihm Vergebung bitten, ihm in deine Situation mit reinzunehmen, egal was passiert ist. Ja? Egal wie oft du versagst, egal was du getan hast. Weißt du, du kannst auch auf Pornografie-Seiten surfen, während Lobpreismusik läuft. Funktioniert alles. Bei einem gewissen Maß an Sucht oder an Bindung, da gibt es keine Grenzen mehr. Ja? Und du kannst sogar darüber nachdenken, dass das, was du tust, gerade scheiße ist, aber du bist eben doch gezwungen und in diesem Zwang drin und in diesem Tunnel drin und du machst es trotzdem, obwohl du gerade darüber nachdenkst, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Und ich weiß, dass manche von euch diese perfiden Gedankengänge kennen, ja, weil sie ähnliche Dinge erlebt haben, wo sie gesagt haben, ich bin so gebunden und getrieben, obwohl ich gerade darüber nachdenke, dass es eigentlich Mist ist. Und hey, selbst für diese Situation, wo du Gott im Prinzip so ins Gesicht schlägst oder ins Gesicht schaust und sagst, hey, scheiß drauf, ich tue es trotzdem. In diesem Moment ist Gott da und ich glaube, er schaut dich mit einem Blick an, der so sagt, hey, es tut mir so weh, weil ich fühle irgendwie mit dir. Ich weiß, dass das, was du gerade tust, dass es eigentlich dir schadet. Es geht gar nicht so um die Beziehung zu dir und mir, weil ich vergebe dir alles, wenn du mich darum bittest. Aber ich glaube, Gott tut es so weh, weil du dir damit wehtust, weil wir uns damit wehtun, mit dem, was wir tun. Hey, es wird immer wieder Dinge geben, die dich von Gott trennen, immer wieder Dinge geben, die du falsch machst, aber ich möchte eine Mentalität weitergeben, diese Dinge wegzuräumen. So eine Schneeschieber-Mentalität, ja, zu sagen, okay, egal wie groß dieser Brocken ist, und wenn ich mit meinem Schneeschieber nicht gegen diesen Brocken ankomme, gegen diesen Felsblock, der vor mir liegt, dann hole ich mir eben so viele Schneeschieber zur Hilfe, also andere Menschen, bis das Ding weg ist, bis es aus dem Weg ist. Der fünfte Punkt ist im Hier und Jetzt. Und hey, ich möchte dich ermutigen, geh nicht nach Hause und sag, hey, es war eine gute Predigt und vielleicht habe ich auch ein paar Scherben und ich suche mal zu Hause unter dem Bett oder so. Sondern hey, mach's jetzt mit Gott aus. Es ist ein Moment, wo Gott jetzt da ist. Und ich glaube, dass Gott viele Dinge heute wieder heilen will. Ich glaube, dass Gott diese Scherben, die du vergraben hast, will er einfach wieder zusammensetzen. Vielleicht liegen auch Scherben in der Ecke und du läufst immer so drumherum. Ja? Jeder, der ein Problem mit Aufräumen hat, erkennt es. Du läufst immer um den Müll rum, ja? So lange, bis es nicht mehr geht und du drüber stolperst, dann denkst du dir, dann hüpfe ich halt drüber. Und nächstes Mal irgendwann kommt Besuch und du räumst auf. Ja? Und hey, ich möchte dich ermutigen, lass Gott heute zu Besuch kommen in dein Herz rein. Sag, hey Gott, ich mach mal die Tür auf. Auch zu diesem Raum, wo ich weiß, der ist vielleicht voller Scherben, weil ich jeden Tag so einen scheiß Topf reingeworfen habe. Ja. Und ich möchte noch von einem Traum erzählen, der dir vielleicht dabei hilft, zu verstehen, was Gott auch tun will. Und ich träume jetzt nicht oft die krassen Sachen, aber mach einfach mal deine Augen zu und ich will, dass du so ein bisschen mit reinspringst in diesen Traum, weil er, glaub, dir einfach was sagen will heute. Und zwar war es so, ich bin losgelaufen über eine grüne Wiese und es war eigentlich alles cool, schönes Wetter, die Sonne scheint. Und irgendwann hat es angefangen zu gewittern und zu stürmen und es hat mich fast umgepustet und ich dachte so, hey komm, was ist hier los? Und ich kämpfe mich so durch diesen Sturm durch und der Sturm hört irgendwann auf, der Regen auch, aber ich stelle fest, ich bin in so einer Schlucht drin, rechts und links Felsen, ab und zu eine Pfütze. Ich stolper, fall hin, verletze mich irgendwie, es tut weh und das Vorankommen ist mühsam. Und ich laufe so weiter durch diese Schlucht und es geht irgendwann wieder ein Stück bergauf und wir kommen wieder in hellere Gefilde rein und plötzlich stelle ich fest, hey, ich stehe am Strand. Vor mir so ein riesenweites Meer und die Sonne scheint wieder. Aber irgendwie hat sich's einsam angefühlt und ich habe in diesem Moment so gefragt, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und dieser Traum beschreibt so ein bisschen so viele Situationen in meinem Leben, ja, wo ich gedacht habe, Gott, ich habe mich hier richtig gerade verletzt, wo bist du denn? Und wisst ihr, die Antwort von Jesus war, hey, ich bin immer da gewesen. Ich war immer nur ein Gebet weit, immer nur ein Handgriff weit. Aber du hast es dir nicht helfen lassen. Und ich möchte es mitgeben, weil ich glaube, wir klagen Gott so oft an. Aber ich möchte sagen, Gott war immer nur ein Handgriff weit entfernt. Du hast nur nicht seine Hilfe in Anspruch genommen, so oft. Du hast versucht, deine Verletzungen, die du unterwegs eben bekommen hast, selber mit fertig zu werden, anstatt zu Gott zu gehen, dir Hilfe zu suchen bei anderen Menschen. Und vielleicht hast du dir auch bei anderen Menschen Hilfe gesucht wie ich und sie haben dich enttäuscht, weil sie haben dir nicht geholfen. Aber lass das nicht die Auswirkung für dein Leben sein, dass du niemandem mehr vertraust oder dass du Gott nicht mehr vertraust. Weil ich habe das gemacht damals. Ich habe gesagt, lauf gar nicht mit niemand. Und ich stand damals vor diesem weiten Wasser und es war dieser Schritt, wo ich gesagt habe, okay, Ich setze mich jeden Monat ins Auto und ich fahre los zu Andreas. Und ich fahre gerne Auto, aber irgendwie, es fühlt sich trotzdem komisch angefühlt, ja. Aber ich habe damals gesagt, Gott, ich will alles tun, um rauszukommen. Alles. Ich habe gesagt, koste es, was es wolle, ich will alles tun. Und ich möchte diese Kühnheit heute weitergeben, zu sagen, diesen Entschluss zu fassen, Gott, heute, hier und jetzt, ich tue alles, was in meiner Macht steht, um rauszukommen, um Heilung zu erfahren. Wisst ihr, wenn wir miteinander reden und du sagst, hey, ich habe Mittwoch Beratungstermin bei meinem Seelsorger, da muss die Hand anerkennend auf der Schulter liegen und sagen, ich finde es gut. Und nicht so ein erschrecktes Christengesicht, wie wir oft ziehen, so jetzt Hilfe in Anspruch nehmen, was ist denn mit dir los? Ja. Hilfe in Anspruch zu nehmen ist mutig und nicht schwach. Schwäche ist es, versuchen, mit Dingen allein klarzukommen, mit denen du nicht allein klarkommen wirst. Und wollen jetzt diesen Moment einfach nutzen, wo du zwischen dir und Gott einfach diese Dinge besprechen kannst. Und vielleicht hast du noch nie zu Gott gebeten und gesagt, ja, und diese Beziehung habe ich jetzt nicht, bin auch nicht getauft, das macht gar nichts. Sag einfach, Gott, hier bin ich und ich würde dich gerne kennenlernen. Und dieser Scherbenhaufen in meinem Leben, der Typ hat erzählt, dass du es wieder ganz machen kannst, zeig es mir. Sag Gott, es tut mir leid einfach für die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und auch wenn deine Gedanken dir sagen, ja, du hast es schon 3 Milliarden Mal gemacht. Und letzten Sonntag dieses Lied gesungen, Milliarden meiner Fehler sind weg. Und ich spreche dir heute zu, Milliarden deiner Fehler sind weg, ist genau das, was Gott dir jetzt in diesem Moment sagt. Milliarden deiner Fehler sind weg. Und wenn du es festmachen willst, kannst du auch gerne nach hinten gehen, da stehen Leute bereit, die für dich beten. Und du musst gar nicht jetzt dein ganzes Leben offenbaren, sag einfach, ich will jetzt Gebet oder so, ja. Du musst nicht deinen ganzen Scherbenhaufen offenbaren, du kannst es gerne tun. Aber ich möchte dich ermutigen, jetzt einfach deine Augen zu schließen und sagen, Gott, jetzt hier und ich, du und ich, hier und jetzt. Ich würde gerne kurz für dich beten. Und Gott, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der befreit, heilt und wiederherstellt. Vater Gott, ich danke dir für diese Prozesse, wo wir stehen, in Freiheit zu kommen von Dingen, die nicht in unser Leben passen, die nicht geplant sind von dir, die schlecht sind. Vater, ich danke dir für all die mutigen Menschen, die auch hier sitzen, die diese Schritte in Freiheit unternommen haben. Und ich bete, dass wir mutig sind, dran zu bleiben. Ich bete, dass wir mutig sind, immer wieder neu zu dir zu kommen, Gott. Egal wie oft, egal mit was. Ich bete, dass der Friede Gottes jetzt über dein Leben kommt. So viel dieser Scherben haben mit so viel Unfrieden zu tun. Gott, ich bete, dass Schmerzen gehen, dass Heilung kommt, Gott. Vater, körperlich, aber noch viel mehr seelisch für unser Herz, Gott. Egal wie tief deine Wunden sind, Gottes Vergebung ist tiefer. Egal wie tief deine Wunden sind, Gottes Vergebung, Gottes Liebe ist tiefer. Es gibt kein Limit für nichts. Wir werden ein paar Minuten das Lied Nicht länger Sklave der Angst singen und legen dieses Lied rein, was momentan dein Scherbenhaufen ist. Ich bin nicht länger Sklave von Magersucht, von Selbstzerstörung, Selbstverletzung, ich bin nicht länger Sklave von Pornografie oder was auch immer dich betrifft. Streck's in diesem Lied Gott entgegen und sag, Gott, hier liegt's drin und nimm's weg. Ich brauche jetzt Heilung.